herzlich willkommen und grüezi miteinander zur zweiten Episode Himmel auf Erden. Heute das Thema Spurensuche. Mit mir, wie wenig überraschend, Daniela Mailänder, Jele und Michael Giergis. Michi und Jele, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich mit euch, diese zweite Episode zu gestalten. Ja, jetzt müsstet ihr sagen, ich auch.
Ja, ich bin auch.
Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, klar, natürlich. Also die Jele noch ganz kurz. Wir machen jetzt die kürzere Vorstellung, sonst alle können beim ersten Mal die lange anhören. Jele ist Theologin, Autorin, Mama und Bücherwurm. Und was ja viele nicht wissen, die Jele schläft selbst im Sommer mit Wollsocken.
Das stimmt leider. Das ist
echt?
Ja, ich weiß auch nicht. Du, das haben wir irgendwann angewöhnt. Also es ist wirklich, ich finde das so schön. Selbst im Sommer. Also selbst diese heißen Nächte, die gerade die Wollsocken sind an.
Mit Wollsocken?
Ja, ich ziehe die irgendwann nachts aus, also unbewusst, aber die sind sonst...
Okay.
Ja, das ist...
Das würde mich töten. Also, ich habe heiß, meine Socken gar nicht, auch im Winter nicht. Das wird mir immer dann zu warm. Also, warme Getränke auch, finde ich ganz übel. Also wieso noch warm rein? Auch im Winter lieber kalt. Ja, also, gut, kann man machen.
Kann man machen, ne? Das ist so mein Ding.
Der Michi... Michi, Theologe, Papa, Wegbereiter für Neues und Katalysator für Veränderungen. So würde ich dich bezeichnen. Und was ja viele nicht wissen, du bist Mitbegründer eines Bluesvereins.
Genau.
Wie kommt das denn? Da bist du auch verantwortlich für die Bar, habe ich gehört.
Ja, genau. Ja, das kommt daher, ich bin ja auch noch Pastor und einer der Leute, der bei uns dabei ist, ist ein begnadeter Musiker. Und er ist wirklich Musiker vom Wesen her. Das ist nicht etwas, was er gelernt hat, der ist einfach so verdrahtet. Und das hat seine positiven und so seine schwierigeren Seiten. Und ich habe ihm jetzt ein bisschen so geholfen, diesen Verein zu gründen. Wir machen jetzt auch regelmäßig Konzerte, so alle zwei Monate. Und er lebt so seine Berufung und ich unterstütze ihn. Und ich bin jetzt einfach dabei, weil es mich braucht.
Weil es eine Bar gibt.
Es gibt vier interessante Menschen mit mir im Vorstand und ich bin so ein ausgleichendes Element. Genau, damit das dann auch alles so ein bisschen so funktioniert. Genau. Ja, und für den Wein bin ich auch zuständig. Das ist mehr Leidenschaft. Ich wurde nicht deswegen ein Vereinsmitglied oder Vorstandsmitglied. Aber das gibt mir eine Möglichkeit, das zu leben.
Du verkaufst da Wein, habe ich gesehen. Weil ich habe sogar gesehen, dass du auch auf Insta Wein verkaufst. Die ganze Hausbar.
Ja, genau.
Also zieht ihr um oder wie kommt das?
Wir ziehen noch nicht um, aber ja, wir haben ein Haus. Die Familienzeit ist langsam vorüber. Die Älteste ist vor 6 Jahren weg, die Mittlere vor 5 Jahren ausgezogen, die Jüngste ist noch zu Hause. Und so der Horizont, dass wir das Haus verlassen müssen, kommt so langsam näher. Ich schätze so in 2-3 Jahren. Und da möchten wir einfach nicht dann beim Umziehen quasi die ganze Familienzeit, die letzten 25 Jahre quasi räumen müssen.
Und dann startet man mit der Hausbar.
Also Camping und Hausbar.
Genau. Das muss ich jetzt mal über die Klippe springen.
Also Hausbar war eben meins und das hat meine Frau natürlich sowieso nicht unbedingt so, das findet sie sowieso unwichtig.
Aber das war ihre Entscheidung, dass das gehen muss.
Es braucht so viel Platz im Keller, darum, Und jetzt ist Camping dran und jetzt machen wir dann weiter, genau. Aber die Weine sind noch nicht dazu gekommen. Das wäre noch ein Kapitel für sich.
Da wird es schwierig, das spüre ich.
Nein, das mache ich schon, aber es braucht Zeit.
So gut.
Abschiedsprozess.
Thema Spurensuche heute. Ich mag Rätsel. Rätsel suchen, Exit-Tischrätsel. Wie ist das bei euch? So Exit-Räume, Escape-Räume.
Ja, super.
Echt? Das geht mir auf den Zeiger.
Ehrlich?
Nein, das langweilt mich total.
Langweilen?
Also was ich jetzt seit kurzem mache, ist, wir haben bei der Zeit, habt ihr in der Schweiz auch, ne? Diese große Zeitung.
Die Zeitschrift.
Ja, genau. Und da habe ich im Online-Portal, da gibt es jetzt so kleine so Worträtsel, das finde ich cool. Aber alles so, was am Tisch und vor allem Puzzeln, finde ich ganz schräg.
Puzzeln finde ich auch total doof.
Lang und... so Rätsel und so diese Exit-Games. Meine Tochter will immer, dass ich das mit ihr mache. Boah, also ich mache das schon aus Liebe. So. Aber nicht, weil ich es gut finde. So, ja?
Ich finde Escape Rooms richtig cool.
Ich finde es nur nicht cool, wenn man die Lösung nicht findet.
Ja?
Also Rätsel, wo man dann nicht auf die Lösung kommt, ist ganz übel.
Ja, das finde ich, ja,
cool. Deshalb, wenn wir jetzt hier auf Spurensuche gehen über Monsieur Day, fände ich es cool, wir würden irgendwo rauskommen. Also das wäre so was. Ich habe übrigens, wie immer, wir haben Gegenstände mit dabei, die sieht man natürlich dann nicht auf dem Podcast, wenn man nur hört. Das ist das Goodie, wenn man das schaut, weil das ist ja auch anzuschauen. Mhm. Aber ich habe auch noch einen Gegenstand mit dabei als Random Fact, weil wenn wir überhaupt nichts lernen würden, dann hätten wir hier was gelernt. Hier, das habe ich mitgebracht. Was ist das?
Schnurrigigli.
Schnurrigigli? Ist es nicht? Schnurrigigli ist das...
Ja, okay.
Kennt ihr das Instrument?
Ne?
Das ist ein Brummeisen, eine Maultrommel.
Maultrommel. Ja, genau.
Noch nie gehört.
Und was ja viele nicht wissen, ist, dass seit 1914 gehört sie zur Hornbaxel-Sachsystematik.
Ach so.
Als Zupftiophon ist es da, ist sie in dieser Systematik bezeichnet. Es ist ein Zupftiophon.
Okay.
Wenn du sagst.
Das finde ich, verstehe nur Chinesisch, aber es klingt wahnsinnig schlau. Ja.
Die finde ich gut, wenn man das weiß im Leben.
Ja.
Weil manchmal hat man einfach Vorteile.
Ja.
So, andere.
Du kannst es spielen, Bobby, oder was?
Ja gut, da kann man nicht viel falsch machen, da kann man nur D.
Ah.
D für Dummies. Also es hat irgendwie einen Ton und den spielt man
dann.
Wenn
man das eine Stunde macht, ist Mund aufgeschwollen und man ist dann ein bisschen entrückt. So, aber
Himmel auf Erden, da sind wir doch schon beim Thema.
Himmel auf Erden. Ich glaube, im Himmel spielen die
D.
Engel, die werden in D-Dur nur gemaultrommelt. Ja,
natürlich.
Da wird gemaultrommelt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. So, Himmel
kann
auf
ich
Erden.
Anderen Himmel haben?
Wird gerne was anderes buchen.
Ja, den Himmel in E-Dur gibt es auch noch.
Ja.
So, also eben, wir möchten heute eintauchen in das Thema Monsieur Day und auf Spurensuche gehen. Monsieur Day, die Mission von Gott, das löst ja schon irgendwie gerade eine Spannung aus, wenn man zuhört, weil wir haben das Gefühl, wir haben eine Mission und jetzt kommt dieses Monsieur Day quer rein und jetzt hat er auch eine Mission. Also was will der noch? Lass mich doch mal machen, Gott. Was sind so eure Gedanken, Definition von Monsieur Day? Und bitte.
ich sage gerne, dass Mission das ist, wo wir Gott tatsächlich beim Arbeiten zusehen. Ich habe wir sollen hier jedes Mal ein Zitat mitbringen. Mhm. Ich habe ein Zitat mitgebracht. Mission heißt herauszufinden, was Gott bereits tut und sich daran zu beteiligen.
Und schön.
Mission heißt herauszufinden, was Gott tut und sich daran zu beteiligen. Und das leitet mich total in meiner Arbeit, aber ehrlich gesagt auch im Leben. Also ich frage mich die ganze Zeit, was tut Gott denn schon und wo kann ich gerade noch mitsneaken? Also auf welcher Welle darf ich mitsurfen? In welchem Windschatten kann ich irgendwie vielleicht auch fahren? Und wo ist Gott schon lange am Werk? Also das nimmt mich halt raus. Ich komme aus so einer Prägung, wo man noch missionarisch war. Ne? Man musste irgendwie die anderen überzeugen, dass es Gott gibt und dass Jesus super ist und dass sie dann in den Himmel kommen. So, ne? Und seit ich mit diesem Monsieur Day-Gedanken unterwegs bin, ist es so, hey, Gott tut und ich darf mich mit einklinken. Ich darf beteiligt sein. Ich kann auf dieser Welle mitsurfen. So, das finde ich ein ganz, ganz schönes Bild. Das hilft mir total. Jetzt so mit, was wir alles so rund um Freshix machen und Gemeindegründung in dieser Freshix-Haltung, was wir bei Kirche Kunterbund machen. Da tut Gott schon lange was am anderen und meine Idee ist, wo ist denn der lose Faden so dafür? Mhm. Ne? Also würde ich echt sagen, das prägt mich. Und ich finde schon auch die deutschsprachige Kirchenlandschaft ist ja immer mehr, ich weiß nicht, wie das bei euch in der Schweiz so ist, aber davon geprägt. Ich sage nur, wir müssen es dann halt auch leben. Ne? Also man sagt dann, ja, Gott tut, wir müssen uns nur daran beteiligen. Aber am Ende machen wir wieder halt so irgendwie Veranstaltungen, wo wir die anderen ganz tief davon überzeugen wollen, dass es Gott gibt. Und ich frage mich, hey, wie glaube ich das auch wirklich im Leben, ne? Dass Gott jetzt handelt und dass ich mich durchaus auch entspannen darf, wo ich mich beteiligen kann, ja, aber vor allem Gott beim Arbeiten zuziehen kann. Mhm. Und das ist schon so manchmal auch echt ein Loslassen. Finde ich wirklich spannend, wenn ich manchmal in so Prozessen bin, wo ich denke, oh, warum geht denn da nichts vorwärts, zu sagen, ne, ey, es ist Gottes Mission, er wird schon handeln, ich darf raus aus meinem blinden Aktivismus. Da bringt es dann die PS auf die Straße, ne? Dann ist es nicht nur irgend so ein Hirngespinst, wo wir sagen, da haben wir theologisch ein bisschen was verändert oder alle Welt spricht jetzt von missionaler Theologie statt von missionarischer Aktivität. Ja, aber hey, gelebt wird es auf der Straße, ne? Gelebt wird es daran, dass ich sage, okay, ich muss nicht eine Initiative irgendwie auf Druck rausbringen oder Gott muss zum Scheinen kommen, sondern hey, Gott wird sich den Raum nehmen und ich darf mir zugucken, was er tut.
Da höre ich zwei Dinge raus. Das eine ist eben das Thema Spurensuche. Suche.
Ja.
Wir müssen schauen, wo sind die Spuren Gottes?
Ja.
Wo sind Menschen, wo er schon was bewegt? Das gefällt mir sehr. Das Zweite ist aber auch, und das ist ein Thema, was mich sehr länger hier schon begleitet, Gottvertrauen.
Hm.
Ich glaube, uns mangelt in der christlichen Szene oft an Gottvertrauen. Ja. Deshalb sind wir oft, wir sind am Ruder. Wir versuchen, die Welt noch zu retten. Wir versuchen, den anderen christlichen Denominationen zu sagen, wo sie falsch sind, damit der wahre Glaube dann noch irgendwo überlebt. Und da glaube ich, mangelt es uns an Gottvertrauen, dass Gott seinen Job macht.
Ja, genau.
Gefahr natürlich ist auf der anderen Seite wahrscheinlich die Passivität. Zu sagen, Gott, mach doch du, ist nicht mein Ding.
Genau, deshalb ist der zweite Aspekt in dem Zitat ist ja, uns sich daran zu beteiligen.
Mhm. Mhm.
Aber ich gebe dir recht, genau. Weil lange habe ich das so ein bisschen als theologisches Konstrukt verstanden und gedacht, ach ja, doch, das finde ich total attraktiv so. Ne? Aber jetzt das auf der Straße zu leben, ne, wenn ich jetzt in meinen Gründungen drin bin oder in den Innovationen, die wir da gehen, jetzt mit Kirche Kunderbund, Freshix und bei Mut und so weiter, da zu sagen, okay, ich lasse es los, Gott wird seinen Weg gehen. Übrigens, manches stirbt bei uns gerade auch, zu sagen, und vielleicht, ganz vielleicht, ist das auch eine Spurensuche, vielleicht ist da auch Gott am Werken, wenn was stirbt, ne, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und so weiter. Also das merke ich genau, im Gehen ist das nämlich ganz anders gelebt, als wenn du es irgendwie theologisch niederschreibst.
Ja.
So. Das finde ich mega die Herausforderung. Und auch achtsam zu bleiben für das, was Gott tut. Ich muss gerade noch mal ganz kurz, also ich habe ja bei der letzten Episode schon erzählt, ich liebe dieses Gleichnis vom Acker, wie Jesus sagt, ne, das Himmelreich ist wie ein Mann, der eben diesen Schatz findet auf dem Acker. Und das Interessante ist, es ist ein fremder Acker. Ist ja gar nicht sein eigener, ist ja gar nicht sein, nicht mal sein Hab und Gut, sondern es ist ein fremder Acker. Und da findet er den Schatz. Und ich habe euch als Gegenstand habe ich heute, ich habe ganz brav wieder was mitgebracht. Und zwar so ein Grenz, wie sagt ihr da, Grenzbobbel?
Döckel.
So ein
Sicherheitsdöckel.
Ja,
so
sowas.
Ein Verkehrshut, so
Verkehrshut.
Orange, weiß.
Ja, ich habe nochmal gedacht, was kennzeichnet denn so eine Grenze? Und da ist mir dieses Ding eben, ist mir da so in die Hände gefallen, weil ich glaube nämlich tatsächlich, und ich glaube das tatsächlich, dass Gott hinter unserer Grenze arbeitet. Also wo wir manchmal so das Feld abstecken, wo sind die Christen, wo sind sie nicht, wer ist drin, wer ist draußen. Ich glaube zutiefst, dass Gott hinter unseren Grenzen arbeitet. Ne? Dass dieser fremde Acker, wo der Mann wühlt und das Reich Gottes entdeckt, dass das durchaus sehr wörtlich zu nehmen ist.
Wow.
Außerhalb unserer Denkgrenze, außerhalb unserer Glaubensgrenze, außerhalb von dem, was wir mit drin und draußen bezeichnen. Und das ist für mich echt einmal super wichtig in dieser Missio Dei. Aber wie ich schon gesagt habe, ne, ich stolper über meine eigenen Füße und sage, okay, theologisch mega spannend, super. Aber das zu leben, da wird es richtig krass, zu sagen, hey, da bin ich mit jemandem unterwegs, da bin ich in was drin, in einem Prozess auch drin und ich lasse es los, ich übergebe es Gott ohne in dieses, naja, Gott wird es schon richten, das wäre mir auch zu wenig, ne?
so
dran zu bleiben.
Ich
habe
das so lustig, genau das erlebt, dieser Gott, der hinter den Grenzen arbeitet.
Ja.
Genau das, ich war eingeladen in Frankreich beim Verband Mennoniten über Evangelium und wie können wir Evangelium in die Welt hineinleben, heute darüber zu reden. Und dann waren ein paar hundert Leute im Saal und das war ein Wochenende. Und wir wollten darüber nachdenken, wie kann man Evangelisation, Mission heute denken, heute leben. Genau das, was wir jetzt darüber laut nachdenken.
Mhm.
Und dann waren wir am Nachmittag an den Stellproben dran und plötzlich kommt da ein Typ rein, wo man schon sieht, der passt hier nicht rein.
Mhm.
Also es waren nur ein paar Leute, die Mitarbeitende hier, und dann kommt der da rein zur Tür und schaut da rein und ein Leiter versucht ihn zu begrüßen, was er hier macht, und dann erzählt er ihm, er sei ein Muslim, der hier in der Region hier wohnt und er hätte letzte Nacht von Isa geträumt. Aus dem Nichts raus. Einfach von diesem Isa geträumt.
Mhm.
Er wisse, das hat jetzt was mit seiner Zukunft zu tun. Und er hat gemerkt, da muss er in eine Kirche gehen, damit die ihm sagen können, wer eigentlich dieser Isa ist, dieser Jesus, was er von ihm lernen kann, was er tun muss. Und er kommt da rein. Und lustig ist das bei uns in den Köpfen oder bei den Leitern war so ein bisschen so, da bist du falsch bei uns, weil es ist ein Seminar für Christen, jetzt nicht für dich.
Ja.
Wirklich, das war so das auf der vollen Zunge. Und dann hat er gesagt, ist ihm eigentlich egal. Und dann ist er wirklich in dieses Seminar reingekommen, wo man lernt, wie man das Evangelium verkündet. Und er saß da mittendrin und hat zutiefst Gottes Liebe gespürt.
Hm.
Und das Lustige ist, die Ironie, während wir darüber nachdenken, wie trägt man Evangelium in die Welt, tut es Gott da draußen schon. Also der lässt sich nicht von uns und unserer Langsamkeit oder unserem Aktivismus lässt er sich nicht mal abhalten, sondern er ist derjenige, der ist auf seiner Missio Dei. Das hat mich sehr bewegt. Also wirklich dieses, dieses ironische, spannungsgeladene, wir wollen, wir versuchen, wir reden darüber. Und Gott sagt, ach, Leute, I couldn't care less. I'm doing it.
Ja, so sympathisch. Ja. Eben genau, Gott lässt sich auch nicht von unseren Vorstellungen irgendwie stoppen, oder? Weil ihr habt ja auch ein Seminar gemacht, wie man das richtig macht. Und dann hat Gott euch jemanden geschickt und gesagt, nee, so geht das nicht, der ist falsch da. erinnere mich gerade an eine Geschichte, bei uns kam auch jemand, eigentlich sehr überraschend in die Kirche und wir haben dann einen speziellen Event gehabt, so Christmas Special, da gab es weder Worship, noch Predigt, noch Gebet, noch irgendetwas Christliches. Wir haben nur zusammen gefrühstückt und das war's. Und diese Person war ausgesteuert, weil sie schon zu lange arbeitslos war, die war depressiv, war selbstmordgefährdet, war ja, wirklich am Ende. Und als sie nach Hause ging, war sie geheilt. Aber wir haben nicht für sie gebetet. Wir haben eben auch nicht das Evangelium verkündet und er hat sein Leben nicht Jesus gegeben. Und dann ist er beim nächsten Gottesdienst nach vorne gekommen, hat gesagt, ich bin geheilt worden vor 2 Wochen hier. Ob ich mit diesem Jesus lebe oder nicht, muss ich mir noch überlegen, ich sage es euch dann. Und dann kam er nochmals einen Monat später und gesagt, ja, ich habe mir jetzt das überlegt und ich will mit diesem Jesus gehen. Und hat dann
das volle Programm sozusagen, ja.
Genau, und nochmals ein halbes Jahr später haben wir den da getauft. Aber das war so lustig, ich hatte dieselben Gedanken im Kopf. Das ist ja alles verkehrt rum. Der wird geheilt, bevor er Jesus kennenlernt, dann weiß er noch nicht mal, ob mit ihm leben will und ist schon. Also einfach, das ist irgendwie falsch. Aber dann, ja, aber für Gott ist es eben... Er muss ja nicht nach unserem Schema vorgehen.
Oder ist ja total wie Jesus ja unterwegs
eben
war.
Genau. Ja.
Wenn der Bibel und, Menschen geheilt und nicht zuerst gefragt, wenn ich das jetzt machen täte,
genau,
Tüte
was
würde,
dann, nachher,
dann
ja,
kommst
genau,
du aber nachher in mein Team. Sondern,
und ich finde das mittlerweile super sympathisch. Ja. Aber das hat auch ein bisschen mit meiner Biografie, mit meinem Leben zu tun. Du hast mir übrigens mein Zitat geklaut. Ich habe genau dasselbe Zitat mitgenommen.
Es gibt ja vielleicht auch nur das.
Das ist für mich so Evangelium pur. Also das steht zwar nicht in der Bibel, aber das ist für mich Evangelium. Ja. Auch für mich und meine Person. Ich bin leistungsorientiert. Und dieses Zitat wurde mir nach meinem Burnout zu meinem Lieblingszitat. Das hat für mich wirklich Evangelium auf den Punkt gebracht. Ich habe dieses Bild so verstanden, oder diese Zusammenarbeit mit Gott. Vorher war ich eben eigentlich der gearbeitet hat und Gott hat mir geholfen. Und ich war am Ende meiner Zeit, von 22 bis 31, mit 31 hatte ich dann meinen Zusammenbruch, war ich so wütend auf Gott, weil er so schlecht mitgearbeitet hat. Ich hatte voll im Griff, was man zu tun hat.
Ja.
Und er hat sich einfach nicht beteiligt. Und es war so, ich war so wütend auf ihn. Da habe ich ihm wirklich vorgeworfen. Ich habe gesagt, kein Wunder, kommt die Gemeinde nicht vom Fleck, wenn du deine Arbeit so scheiße machst. Also, Und ich war wirklich dieser ältere Sohn im Gleichnis vom verlorenen Sohn, der immer im Stall ist und immer krampft und sich aufregt, dass der Vater Party macht, statt jetzt mitarbeiten. Ja. Und dann habe ich eben dieses Zitat kennengelernt und gemerkt, ich muss mir die Zusammenarbeit ganz anders vorstellen. Ich bin eigentlich wie so ein Kleinkind, dass Gott ein bisschen hilft, wie meine Töchter, die mir einmal geholfen haben und gedacht haben, ohne sie hätte ich es nicht gekonnt. Und so stelle ich mir mittlerweile die Zusammenarbeit mit Gott vor und das ist extrem entspannend. Und ich finde das ganz wichtig, dass man eben nicht überverantwortlich ist, dann diese ganze Welt retten zu müssen und alles Leid zu beenden und alle Menschen zu Gott zu führen und so, da zerbricht man daran. Darum finde ich dieses Zitat super klasse.
Ja, lustig, dass wir dasselbe haben.
Ja.
Was mir an deiner Geschichte tatsächlich gefällt, ist, dass Kinder ja manchmal gar nicht wirklich helfen. Sie richten ja manchmal mehr Chaos an, zumindest ist es bei uns so. Das weiß ich nicht, ob das vielleicht auch manchmal so ist.
Das und liegt an deinen Kindern.
Ach so.
Meine sind natürlich ganz anders.
Alles klar. Da hilfst du dann mit, ne?
Ja.
Ja, ich frage mich nur, also Gott degradiert uns ja nicht so zu so netten, kleinen, fleißigen Helferlein, ne? Sondern er begegnet uns ja gleichzeitig auf Augenhöhe. Und ich mag den ersten Teil dieses Zitates, dass Gott am Arbeiten ist und dass es an uns ist, herauszufinden, was er gerade tut, weil das beinhaltet, dass wir total achtsam sind für das, was Gott tut, eben auch hinter der Grenze und dass wir uns auch manchmal in Frage stellen lassen und mehr so auf Entdeckungstour sind. Also ich erinnere mich, ich habe einmal, bei Kirche Kunderbund, große Predigt, große Kirche, und ich habe echt eine flammende Predigt gehalten und wir hatten aber Stationen und wir haben fetter, teurer Parkettboden und wir haben aus Versehen keine wasserfeste Farbe genommen, sondern wasserfeste Farbe und wir haben geschrubbt, den Fußboden geschrubbt nach dem Ding und ich saß so am Boden und habe gedacht, so, also, ne, sowas Blödes. Und dann kam so ein Konfirmand, ne, mit 13 Jahren. Und dann sieht er mich da so schrubben und sagt so, machst du das wegen Gott? Ich so, nee, wir waren einfach nur zu bescheuert, die richtige Farbe zu nehmen. Und dann hat sich da so ein Gespräch entwickelt und ich werde es nicht vergessen, weil er am Ende wirklich spannende Fragen gestellt hat. Mhm. Und er hat, es war fast schon eine Predigt von seiner Seite, indem er mir die Fragen gestellt hat. Na, vielleicht ähnlich wie das, da kommt irgendwie random so ein Typ in die Kirche und stellt die richtigen Fragen. Und das ist eher so dieses Gott beim Arbeiten zu sehen, eher drüber stolpern. Ne? Wie mhm. dieser, deshalb, ich liebe die, sorry, ich werde immer darauf zurückgehen, aber ich liebe deshalb dieses Gleichnis, ne? Weil dieser Typ, der buddelt in diesem Acker und so ganz aus Versehen stolpert er drüber. Das war ja nicht absichtsvoll. Ist ja nett, dass er Gott beim Arbeiten mithilft, so. Er macht es halt erst. Und dann ist er aufmerksam genug zu sehen, ah, da klopft irgendwie was komisch, da ist irgendwie die Schaufel stößt auf was. Mhm. Und so habe ich schon auch Lust zu begegnen, also Gott zu begegnen und Reich Gottes auch zu sehen, mich in Frage stellen zu lassen, durchaus auch von Menschen, von denen ich es nicht erwarte, gerne von 13-Jährigen, gerne von 7-Jährigen, mhm. wie auch immer, Menschen außerhalb meiner Grenze, Menschen außerhalb meines Denkraumes, mich in Frage zu stellen und mich in Frage stellen zu lassen und gleichzeitig Gott darin zu sehen. Das ist für mich das Missionsverständnis. Mhm. Und dann ja, dann auch in Aktivismus zu kommen, darf ja auch. Wir dürfen auch aktiv werden. Nicht falscher Aktivismus, sondern ein fröhlicher Aktivismus. Einer, der entspannt mitgeht. Aber das ist das Erste, erstmal rauszufinden, was Gott tut. Und das bedeutet mir auch, Fragen stellen zu lassen.
Hat natürlich, und das gefällt mir, etwas, wenn ich euch zuhöre, mit so einem mystischen Verwobensein zu tun. Also etwas, was ich tue und etwas, das Gott tut. Mhm. Und bei mir war es schon auch mal ein Befreiungsschlag, einfach zu realisieren, boah, also das Seelenheil meines Nachbarn hängt nicht einfach von dem ab, was ich tue oder nicht tue. Sonst geht es in die Richtung, heute Abend mache ich mal Netflix und Wein und mein Nachbar ist deshalb ein armes Schwein, weil er jetzt gerade Pech hat und dann von einem von unseren Gain-Lastwagen überfahren wird und jetzt hat er wegen mir nicht oder so. Nein, da ist Gott doch größer, da ist Gott anders, da ist Gott, Gott souveräner und trotzdem ist dieses Verwobensein von mir eben eingebaut in das Ganze. Ich habe deshalb euch ein Zitat mitgebracht, passt saugut zu euren Sachen, die ihr gesagt habt. Das ist aus 2. Andreas 3,17.
Ja,
ich kaschiere das mal. Man sollte sich ja nicht selbst zitieren und deshalb, ich versuche das mal so ein bisschen kaschiert zu machen. Das heißt, christlicher Glaube ist Mission oder er ist nicht. Es geht um meine Partizipation an der durch sehnsüchtige Liebe gedrängten Bewegungsrichtung Gottes auf die Menschen zu. Gefällt mir mega. Und ist natürlich nicht einfach auf meinen Mist gewachsen, sondern ist inspiriert durch eine Person. Ich habe euch da was mitgebracht. Ein Gegenstand. Tada!
Ich dachte, diese Maulorgel sei schon dein Gegenstand.
Was ist es?
Ja, es ist eine Bosch-Akku.
Genau. Ja, ich meine, ihr müsst es sagen, weil die anderen gucken ja nicht zu. Die,
Akku-Bohrer
die hören ja zu.
Ist es doch, ne?
Es ist ein Akku-Bohrer, ja. Und richtig, es ist Bosch.
Ja.
Und ich habe lustigerweise, das mit dem Bosch habe ich erst nachher gecheckt. Ich habe mir gedacht, ich möchte mal so richtig in Gottes Herz reinbohren. Mhm. Wenn man das könnte, mal so ein Loch reinbohren, ganz sanft und zärtlich, aber ein Loch reinbohren, um zu schauen, was kommt da zu innerst, wenn man da reinbohrt. Mhm. Und lustigerweise habe ich dann erst nachgecheckt, ist ja eine Bosch. Mhm. Und ich habe deshalb ein Zitat von Bosch mitgebracht.
Eklar.
David Bosch. David Bosch, muss Bosch einer meiner absoluten Lieblingstheologen. Absolut. Und er hat gesagt, Mission hat ihren Ursprung im Vaterherzen Gottes.
Amen.
Er ist die Quelle der sendenden Liebe. Das ist die tiefste Quelle der Mission. Es ist nicht möglich, noch tiefer vorzudringen. Also man kann nicht noch tiefer weiter Akku bohren. Geht nicht. Da landest du dann nämlich bei Mission. Es gibt Mission, weil Gott die Menschen liebt.
Mhm.
Du landest bei dieser Liebe. Und da ist Mission. Also die ganze Sendung kommt aus dem raus. David Bosch hat auch weiter gesagt, Mission ist nicht in erster Linie eine Tätigkeit der Kirche, sondern ein Attribut Gottes.
Ja.
Mhm.
Unsere missionarischen Aktivitäten sind nur dann authentisch, wenn sie die Teilnahme an der Mission Gottes widerspiegeln.
Hm. Schön. David Super. Bosch also at its best, ne?
Schön. Best.
Ja.
Super.
Wisst ihr, was mir auch noch daran gefällt, ist, dass wir Mission damit auch nicht verkürzen auf Menschen irgendwie, ich sag mal ganz fromm, zum Herrn Jesus zu führen, ne? Sondern das nochmal ganzheitlicher gedacht wird. Mhm. Wir betreiben auch Mission, wenn wir uns für Gerechtigkeit einsetzen. Ja. Wir betreiben Mission, indem wir Menschen auf Augenhöhe begegnen. Ich habe jetzt letzte Woche gedacht, betreiben wir nicht auch Missionen, wenn wir Menschen einfach mal in die Augen gucken, sie anlächeln. Dinge wie Wertschätzung einfach entgegenzubringen. Mhm. Wir müssen nicht, das Ziel ist ja nicht unbedingt, Menschen irgendwie zu Jesus zu führen, ich sag's mal so fromm, sondern dass das Reich Gottes eben sichtbar wird, mitten unter uns. Und das ist, wäre mir zu wenig zu sagen, es geht ausschließlich um die Evangelisierung. Ja, darum geht es auch. Aber es ist viel, viel größer gedacht. Und das ist dieses Vaterherz, die Liebe Gottes. Mhm. Und wenn die sich so ausbreitet, und zwar in allem, was wir tun und auch in allem, was wir lassen, dann sind wir, glaube ich, schon einen guten Schritt weiter. Genau. Und das entspannt, finde ich auch.
Das finde ich eben super, wenn man dann eben von der Missio Dei redet, weil die ist ja in seinem Wesen begründet. Das ist ja eigentlich, wenn man das kurz zusammenfasst, diese Suchbewegung, die ist in ihm angelegt, kann gar nicht anders. Also wegen dem hat er überhaupt den Menschen geschaffen, die Schöpfung als Gegenüber. Und er sucht nach dieser Beziehung. Und das ist eigentlich der Motor der Mission. Das ist, er kann nicht missionieren. Und diese Liebe, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, das ist eigentlich der Grund für Mission. Und da kommt es her. Und darum ist es seine Mission und wir beteiligen uns daran. Weil wir haben häufiger andere Motive als pure Liebe. Also entweder Mitleid oder wir möchten unsere Organisation vergrößern oder Erfolg haben im Ministerium. Es gibt ja ganz viele Dinge, die wir uns vielleicht gar nicht eingestehen, aber die unsere Motive mitprägen. Und Gottes Motiv für Mission ist pure Liebe. Punkt. Kein Zwang, kein Druck, keine Hintergedanken, keine Hidden Agenda, einfach pure Liebe. Also und das ist eben Evangelium.
Und wenn sich das durch uns als Kirche verwirklicht, diese Welt hinein...
Dann ist es wunderbar.
Ist das die christliche Gemeinschaft dann eigentlich der Vorgeschmack auf den Himmel?
Wenn sie denn so lebt, ja.
Wenn denn, oder?
Ja,
weil
wenn
es ist ja so, das, was die Gesellschaft an uns ankreidet. Sie wird uns nicht mit Liebe in Verbindung bringen. Mhm. Sie wird uns mit ausgrenzend, mit Intoleranz, mit all dem. Mhm. Und wir sagen, nee, wir widerspiegeln eigentlich Reich Gottes. Also da gibt es ja schon einen großen Gap irgendwo. Mhm. Sind wir vielleicht ein paar Dinge falsch abgebogen.
Und darum ist eben diese Geschichte von der Ehebrecherin meine Lieblingsgeschichte, weil ich würde sagen, Reich Gottes kommt nicht mit Lärm, sondern mit Liebe. Und in dieser Geschichte gibt es eben Lärm und Liebe. Die Christen oder die religiöse Elite, die empören sich und machen ganz viel Lärm und haben ja Steine in der Hand und möchten sie ja irgendwie da in die Ewigkeit versetzen. Und Jesus kommt aber mit Liebe. Und ich finde eben, wir müssen uns entscheiden, sind wir laut in dieser Welt oder sind wir liebevoll? Empören wir uns über das Schlechte oder bringen wir Gnade, Vergebung, Barmherzigkeit? Und ich finde das eben super. Und das ist wirklich nicht so ganz klar.
Und warum sieht dann die Kirche aus, wie sie aussieht? Oder christliche Gemeinschaften, warum sind sie dann trotzdem so oft ausgrenzend? Mhm. Ich finde schon auch, also wenn ich mich so umgucke in der kirchlichen Landschaft, denke ich manchmal schon, wo ist die Vielfalt? Mhm. Wo ist das Fremde? Wo ist Gott wirklich am Werk in unserem Miteinander? Warum bilden wir immer noch Bubbles, die so eintönig, manchmal homogen sind? Warum stirbt die Kirche an so vielen Stellen? Also wenn wir wirklich in der Kirche Reich Gottes widerspiegeln, frage ich mich, wo? Also und wie können wir es anders machen? Ich lebe selbst in einer Gemeinschaft, wo ich sage, da leben wir ganz viel Vielfalt, da ist ganz viel Liebe zwischen uns, und trotzdem sehe ich uns dauerhaft scheitern und sehe ich trotzdem, gucke ich in manchmal jetzt erst letzten Dienstag, war ich wieder hinten in den Reihen gesessen und gedacht, wow, wie eintönig sind wir gleich. Warum singen wir immer noch dieselben Lieder? Warum sind wir nicht mehrsprachig, auch geistlich mehrsprachig unterwegs? Also wenn es so ist, frage ich mich trotzdem, warum stehen wir dann da, wo wir stehen? Ne? Wenn wir als Kirche wirklich Reich Gottes widerspiegeln wollen, dann würde ich sagen, way to go. Also da ist schon noch einiges zu tun. Wir haben manches dringt schon durch, da gibt es einiges. Aber manches ist auch, wo ich denke, da ist noch viel Luft nach oben, dass wir annähernd Reich Gottes widerspiegeln könnten.
Das gefällt mir mega, weil ich glaube, das ist genau Reich Gottes. Dass es eben ehrlich ist, authentisch, echt. Nicht gespielte Liebe, nicht gespielte Friede, nicht Scheinharmonie, nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern echtes, pures Leben. Und da ist eben auch Leid drin, auch Hass, auch Zwietracht, Streit. Das ist ja eigentlich tragisch manchmal. Also wenn Leute in der Gemeinde sagen, bei dem gehe ich nie mehr vorbei, dem sage ich... Also einfach, das gibt's auch. Und das finde ich, wenn wir das aber echt zum Ausdruck bringen, finde ich, das eben, das gehört dazu. Mitten in diese Situation hinein dann trotzdem versöhnt zu wirken, aber es ist nicht alles gut.
Ja.
Und ich würde auch gar nie wollen, dass ich sage, schau bei uns, da ist Himmel auf Erden, sondern sieh uns scheitern, aber sieh in diesem Scheitern auch das Wunderbare, das schon da ist. Aber ich würde nie sagen, wir sind so die Musterknaben oder die Muster, was auch immer. Also das finde ich immer dann, da haben wir ganz viele blinde Flecken, finde ich. Also,
ja, ja, wenn wir das ehrlich leben, ne? Also ja, wenn wir nicht in diese Scheinheiligkeit kommen, ja, dass wir sagen, schau mal her, so und so solltest du leben, dann wird alles gut und mhm, die Wahrheit ist, sie sieht anders aus. Ich glaube, dass das echt ein Thema ist, woran wir dauerhaft scheitern, ja, ne? An unseren eigenen moralischen Ansprüchen, die wir in unterschiedlichen Kirchen und christlichen Gemeinschaften haben. Wir stolpern drüber und dann ist gar nichts vom Reich Gottes zu sehen. Im Gegenteil, wir stolpern über unsere eigenen Hürden und von außen stolpern Menschen auch, weil sie sagen, ey, ganz ehrlich, die reden darüber, mhm, aber wirklich, Gnade leben tun sie nicht. Also mhm, ich frage mich, wie können wir das noch sichtbarer machen, dass Gnade zwischen uns ist, ne? Dass so viel mehr Wohlwollen zwischen uns, mehr füreinander, mehr Reich Gottes. Das wäre für mich, diesen Gap mehr und mehr zu schließen, mehr Liebe zu zeigen.
Ich habe in der ersten Folge ja über Einseitigkeit, Reduktionismus ja, geredet. Ja. Das ist für mich auch wieder so ein Ding, dass wir dann ganz, ich meine, ernsthaft bemüht als christliche Gemeinschaften, je nachdem einzelne Verse erlebt haben, durchlebt mhm, haben, sagen, oh, hat funktioniert mhm, und dann wird das hochsterilisiert zu einer großen Theologie. Mhm. Oder aber wir haben in einzelnen Gemeinschaften ganz viel Angst drin, Gott zu verraten. Und dann ja, ist man sehr darauf bedacht, alles, was wahr ist, muss gesagt werden. Und man verschuldigt sich an der Liebe, weil man sagt, man spürt gar nicht, wie lieblos das alles ist. Man sagt, ja, es ist aber wahr. Und da glaube ich schon, boah, da würde uns eben dieses Miteinander, einander mhm, nicht dann verurteilen, dass du weniger wahr bist als mhm, ich, sondern zu sagen, du hast andere Dinge bei Gottes Wesen entdeckt, die mir vielleicht mhm, noch nicht so sichtbar geworden sind. Kannst du mir helfen? Mhm. Ich glaube, wir bräuchten nebeneinander. Also mehr als, dass wir uns ständig auftrennen und aufspalten und aufsplitten, um mhm, kleinteiliger zu werden, müssten wir großräumiger werden, großherziger, großflächiger, großzügiger, um zu sagen, wow, in all dem drin, die Vielfalt ist eben nicht die Bedrohung, sondern die Bereicherung. Sie bereichert mich in meinem Gottesbild und dass ich dann eben auch wirklich so leben kann, Christusähnlicher zu leben. Mhm. Und dann ganz praktisch, also ein Kollege von mir, der Urs Wolf, der macht Evangelisation schon seit Jahrzehnten. Und es ist so wunderbar, weil er immer gesagt hat, für mich, der macht das in allen Ländern der mhm, Welt. Er macht erfolgreich Studieren. Und ein Ding, so also ein kleiner Satz hat er eben gesagt, ich versuche jetzt nicht einfach die Menschen zu evangelisieren und zu bekehren. Ich versuche als Ziel, das Gegenüber nach dem Gespräch lieber zu haben als vorher. Das ist sein mhm, ganzer Himmelreich-Gottes-Ansatz. Mhm. Und ich finde das so wunderschön, das verdeutlicht ja, doch so, wie Gott ist. Mhm. Mhm.
Genau. Und für mich ist ein anderer Vers, der eben das auch zum Ausdruck bringt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also Reich Gottes wird in Gemeinschaft sichtbar. Und der Schatz, den aber da sichtbar wird, ist ja Christus unter uns. Mhm. Ist eben nicht unser perfekt organisiertes Programm oder genau, was auch immer. Und wir sind häufig so beschäftigt, Mission zu machen, Kirche zu bauen, Events zu organisieren, durchzuführen. Und das muss alles super professionell sein. Aber in diesem super professionell können wir ganz ungeistlich sein. Weil ja, 90% ist zu wenig gut, um da mitzumachen. Ja. Und so weiter. Und wir schließen ganz viele Leute aus und sagen, und so machen wir Gott sichtbar. Aber nee, Gott ist ja, eben wo zwei oder drei zusammen sind, da wird er sichtbar in unserer Mitte. Und das ist im Miteinander, im Umgang miteinander. Und ich finde, da gibt es immer wieder Verschiebungen. Und wenn wir diese Einfachheit des Reiches Gottes entdecken, es braucht nur zwei oder drei Menschen, die zusammen sind, und dann wird Jesus sichtbar in der Mitte. Ist ja super. Also braucht nicht unbedingt ein riesen Event. Also ja. Und das finde ich so das Wunderbare. Hm. In diesem ganz Einfachen wird eben dann das ganz Große eben doch auch sichtbar. Aber in der Unvollkommenheit, in irdischen Gefäßen, in Menschen, die einfach nicht unfehlbar sind. Und ja, das darf man nicht wegwischen oder kaschieren wollen.
Du hast sicher Beispiele, Jele. Also wenn wir über das Defizitäre reden von uns als mhm, Christi Community, ich bin so ein hoffnungsloser Optimist. Also ich glaube immer wieder, come on, wir können das besser, wir schaffen das. Oder es wird ja schon getan. Also lass uns da auch darüber reden, wo siehst du schon, wo diese Spurensuche, wo die auch funktioniert, wo du merkst, da bricht was auf. Da ist Missio Dei mhm, und der Mensch im Zusammenspiel, da funktioniert was.
Also tatsächlich, wo Gnade groß ist, also wo dieses, das gefällt mir gut, ne? Den anderen am Ende lieber haben mhm, und nicht recht haben wollen. Ne? Das ist, mhm, finde ich, insgesamt eine Paradigmenverschiebung. Ja. Weniger hin, was es war, hin zu dem, wo finde ich Gott im anderen. Und wo das meine ich mit, wo finde ich Gott auch hinter der Grenze. Also ich entdecke viele Beispiele. Also ich glaube, so schlecht, manchmal bin ich auch am Verzweifeln, ne? Wenn ich mir die kirchliche Landschaft so angucke, denke ich mir, muss mehr Liebe sein. Und trotzdem bricht schon viel auf. Mhm. Ne? Also ich sage immer, die sterbende Sarah bekommt noch ein Kind. Das ist unser Narrativ, so, ja. Mhm. Das sehe ich für die Kirche. Ich habe mich jetzt in den letzten Wochen mit den Beginen beschäftigt. Das fand ich nochmal 12. Jahrhundert, 11. Jahrhundert. So eine Frauenbewegung letztendlich, ganz, ganz spannend. Viele Männer in der Zeit gestorben, unterschiedliche Pestkrankheiten und so weiter. So, und dann haben die sich so zusammengeschlossen und die waren nicht fromm, frömmer, fröms. Am frömmsten haben jetzt das nächste Kloster, Frauenkloster gegründet, sondern die waren eine Lebensgemeinschaft von verheirateten und nicht verheirateten Frauen, die in ihren Berufen weitergelebt haben oder überhaupt Berufe ergriffen haben, die Verantwortung in der Gesellschaft übernommen haben, die aber auch ein geistliches Leben miteinander gelebt haben. Und ganz, ganz lange gelebt, also nicht die Frauen an sich, sondern diese Bewegung, die ist jetzt noch bis in dieses Jahrhundert, man kennt noch manchmal so diese Beginenhöfe, stark aus einem geistlichen, aus einer geistlichen Haltung, auch aus einem geistlichen Miteinander, auch in diesem Frausein miteinander vernetzt sein, unterschiedliche gesellschaftliche Schichten. Also wenn man sich das mal so anschaut, wer da alles so dabei war, da waren sehr betuchte Frauen, die reich verheiratet waren, denen einfach schlicht langweilig war. Dann gab es da aber auch andere Frauen, arme Frauen, die ein inneres Bedürfnis hatten, weiter zu helfen. Die haben sich zusammengeschlossen und ich entdecke in dieser Bewegung ganz viel Reich Gottes. Ne? Auch dieses, wir sind gnädig miteinander, du hast mehr, ich habe weniger und lass uns miteinander auf den Weg gehen, lass miteinander Reich Gottes bauen. Die haben ganz viele Spitäler gegründet, unter Reichen, unter Armen auch nochmal Brot verteilt, so, also ganz viel so auch geteilt, so Reich Gottes gelebt und dann aber auch in dieser Gemeinschaft, die sehr heterogen war. Mhm. Also finde ich nochmal eine ganz spannende Bewegung. Und ich glaube schon auch so ein Lebensstil, der so ein Miteinander fördert. Also wo wir uns langfristig Wege aufeinander einlassen. Ich glaube, dass da schon auch viel Reich Gottes sichtbar ist, weil du kommst da ja relativ schnell an so einen Gnadenpunkt, dass du auch wirklich gnädig sein musst mit dem anderen, ne? So, weil es halt irgendwie anstrengend wird. Und wo das sein darf, wo man sagt, ich mag dich und das bleibt dabei. Du bist Bruder, Schwester, auch wenn ich dich gerade... da glaube ich, da wird ganz viel sichtbar. So. Und ich stelle mir das ein bisschen bei den Beginen, vielleicht auch ein bisschen romantisch, aber so stelle ich mir das vor, weil sonst hätten die nicht so viele Jahrhunderte gelebt als Gemeinschaft, als Community. Die letzten jetzt in den Niederlanden, ja. Das hat mich so die letzten Wochen berührt.
Ja, genau. Da passt mein Gegenstand dazu, den ich mitgebracht habe.
Wollte ich fragen, hast du irgendwas?
Ja. Ich habe ja
schon
gesehen.
Letztes Mal wolltest du gar nicht zeigen.
Den letzten beißen die Hunde. Ich habe einen Rucksack mitgebracht. Yeah. Als Bild eigentlich für dieses gemeinsame Unterwegssein, weil das ist für mich eigentlich im Reich Gottes etwas vom Arsch entscheidend. Aber der Witz ist ja auch, der ist ziemlich klein. Wenn du auf eine Reise gehst, die lang geht, und wir sind eigentlich unterwegs zum Himmel auf Erden, das ist eine lebenslange Reise, dann nimmt man erstens nur das Nötigste mit und nicht ich nehme alles mit und der Rest nichts, sondern jeder trägt seinen Teil dazu bei. Und das hast du ja gerade erwähnt auch. Die einen hatten finanzielle Möglichkeiten, die anderen so, und dann hat man das zusammengeteilt. Und weil man miteinander unterwegs war, gab das Ganze etwas Wunderbares. Aber nicht eine Frau allein hätte das nicht verkörpern können. Und ich finde, dieses gemeinsame Unterwegssein, sich helfen lassen und zu helfen, zu lieben, zu vergeben, zu verzeihen, zu versöhnen, das ist, finde ich, da wird der Reich Gottes für mich ganz konkret. Und je näher man mit Menschen unterwegs ist und je mehr sie nerven, desto mehr Potenzial ist da, zum Reich Gottes sichtbar zu machen. Nein, weil ich meine, wenn man Leute zum ersten Mal trifft und keinen Konflikt hat, ist es total einfach. Oder wenn die so angenehm sind. Aber wenn sie dann einmal auf den Zeiger gehen, dann wird es interessant. Und ich glaube, wenn wir wieder zu diesem Bild kommen, wie das dann zusammenarbeitet mit dem, was Gott macht und was wir machen, dann finde ich eben, die meisten Menschen begegnen zuerst dem Leib und irgendwann dann dem Haupt. Also die treffen ja irgendeinen Menschen, der irgend zu einer Kirche gehört und gläubig ist. Aber sie kommen eigentlich mit dem Leib Christi in Berührung und nicht mit dem Haupt zuerst. Und das ist eben darum schon matchentscheidend, wie sind wir hier? Wie zugänglich sind wir, wie präsent sind wir, wie liebevoll und so weiter, weil Menschen uns begegnen. Die begegnen ja nicht Jesus, der umherzieht. Irgendwann begegnen sie dann auch Jesus. Aber wir können sie natürlich entweder ermutigen, mehr zu wissen oder zu sagen, ja, vielen Dank auch, das war's. bleib mir bloß fern, oder? Ja, genau.
Wir haben
das passt für mich auch zu diesem Bild.
Und manchmal sind es gar nicht die großen Bewegungen oder die großen Ideen, sondern das sind manchmal eher die kleinen. Wir haben in der FreshX-Bewegung, die mich ja sehr stark prägt, so den Gedanken der Serving First Journey. Mhm. Also erst, ich begegne den Menschen und wir dienen erstmal diesem Kontext. Also wir ganz konkret, wie können wir Familien dienen? Ne? Oder eine Nachbarschaftshilfe fragt, ja, wie können wir unserer Nachbarschaft dienen? Und das ist ja viel spannender, das zu fragen, als wie können wir jetzt möglichst schnell den anderen irgendwie mit Gott in Berührung bringen. Ja. Und das sind ganz, also was wir da in England und inzwischen hier auch im deutschsprachigen Raum viel haben, sind gar nicht die großen, umwerfenden, fetten Projekte, sondern das ist manchmal ganz klein, ganz unscheinbar, ganz, ganz menschlich, aber sehr konsequent. Wir treffen uns jeden Donnerstag zum miteinander stricken oder whatever, ne? Was ich da jetzt erst letzte Woche wieder gesehen habe, dachte ich mir, okay, es wäre nicht meins, aber irgendwie funktioniert es in dieser Nachbarschaft und das ist so ein liebevoller Umgang. Ja. Und da wird es dann schön, ne, wenn Menschen so dem, wie du sagst, dem Leib begegnen. Manchmal denke ich, sie begegnen dem Leib und machen dann auf dem Absatz kehrt. Aber hey, ein Traum, wo das nicht passiert, wo Menschen mit echtem Herz sagen, ich möchte dir gern dienen und ich frage mich, wo Gott bei dir am Werk ist. Das ist ein ganz anderes Miteinander, ein ganz anderes auf Augenhöhe. Und das sind eher die, also zumindest in dem Kontext, in dem ich unterwegs bin, manchmal eher die kleinen, eher unscheinbaren Dinge.
Und das löst aber etwas aus. Du hast jetzt gerade England angesprochen. Ich habe hier die Zahlen von England, von einem The Quiet Report Revival heißt der. Mhm. Und das ist schon überraschend, weil man immer denkt, boah, die Kirche stirbt, alles geht runter, Europa dunkel und so weiter. Hört man immer wieder dieses ganz Dramatische. Aber ich glaube, das ist auch die Hornhautverkrümmung der Seele. Wenn wir zurückschauen, ist alles immer, oder ist alles, man sieht einfach die Welt dann wieder negativ. Das ist so am Mensch dran. Aber da schaut man die Zahlen an. 2018 gab es 4% zwischen 18- bis 24-jährige Kirchenbesucher in England. Heute, das war der Report in 2024, sind es 16%. Oh, wow. Das ist crazy. Also das ist, da reden wir nicht einfach über ein paar Tausend, da reden wir über Millionen. Mhm. Overall, alle Altersgruppen war es damals, 2018, 8%, heute 12%. 4% mehr Kirchenbesuchende innerhalb von vielleicht etwa 6 Jahren. Mhm. Von 3,7 Millionen sind sie auf 5,8 Millionen. Das Wachstum ist 56%. Das ist unglaublich. Die Young Generation, da hat man da nachgeforscht, mehr als 40% beten regelmäßig. 37 sagen, sie sind interessiert, die Bibel zu lesen. Der Bibelverkauf hat sich von 2019 bis 2024 um 87% erhöht. Man weiß gar nicht so genau, warum, aber da ist ein großes Interesse. 34% der Nicht-Kirchenbesuchenden sagen, sie wären offen für einen Kirchenbesuch, wenn sie von Freunden und Familien eingeladen werden. Und 56% wären happy, wenn sie einen christlichen Freund, eine christliche Freundin haben, die für sie betet. Also da kann manchmal Gott einfach was drehen und wieder, man weiß nicht genau warum, verwoben mit unseren kleinen Dingen, die Jele, die du angesprochen hast. Da tut sich was, da kann was ganz, ganz Schönes geschehen. Gott ist auch heute noch auf seiner Mission. Und das freut mich mega, das zu hören. Hat natürlich mit uns zu tun, mit uns ganz Normalen. Das ist für die Botschaft, wir, Michi, waren zusammen in Südkorea und da war die große Botschaft aus Apostelgeschichte 4,13. Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren. Das ungelehrte und einfache Leute heißt im Urtext Agrammatoi und Idiotes. Also die Mobilisierung der Idioten. Und das gefällt mir so. Wir Idioten, wenn wir uns mobilisieren lassen, hineinnehmen lassen in das, was Gott tut, dann sind erstaunliche Dinge möglich, weil Gott zu seiner Zeit seine Dinge tut. Sehr entspannend und doch irgendwie aktivierend. Ja.
Wow, was für ein Schlusswort, würde ich sagen.
Sollen wir das mal so stehen lassen?
Ich würde sagen, das klingt gut.
Hat mich gefreut, mit euch diese zweite Reise zu machen, auf der Spurensuche. Wo ist Gott? Ich sehe das natürlich bei euren Leben. Ich sehe das auch bei dem, wo ihr drinsteht in eurem Dienst. Und ich wünsche euch, ihr zu Hause, die ihr zuschaut oder zuhört, ganz, ganz, ganz viel Freude am Spurensuchen, am Entdecken, wo Gott etwas tut und dann einfach sich mit einklinken. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.